bei Hami TaylorMade. Los geht's!
Herzlich willkommen, eine neue Podcast-Folge. Und zwar habe ich heute den Gast Nikita Fahrenholz. Der Gründer von Lieferheld, mit Ende 30 muss er eigentlich nichts mehr machen. Was macht man denn da? Der ist mega erfolgreich, hat der Lieferheld gegründet. Und heute geht es einmal um die Person, Nikita, dann um seine Auto-Affinität und zum Schluss, was ich gerne wissen will, was kann so ein Mensch noch an Probleme haben, wenn er so erfolgreich in seinem Leben war? Und hat er überhaupt noch Hunger weiterzumachen? Oder sagt er jetzt, nein, ich lehne mich zurück. Ich weiß gar nicht, ob man ihn Privatier nennen darf oder weiß ich nicht. Aber er kommt aus Null. Der hat nichts geerbt, gar nichts. Er hat sich alles selber erarbeitet. Dafür schätze ich ihn extrem. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt einladen in meinem Auto. Und heute ist er dabei.
Nikita! Grüß dich, komm rein.
Nimmst du mich mit?
Na klar, logisch. Alles fit?
Alles fit, mein
Lieber. Wie geht's dir, Mann? Danke, dass du mitmachst.
Na klar, gerne.
Wie geht's dir heute?
Super geht's mir.
Ja?
Ja, vielen Dank.
Ja, mega, mega.
Ist es Freitag?
Heute ist Donnerstag.
Donnerstag.
Heute ist Donnerstag.
Ist doch der kleine
Heute ist Donnerstag, genau, genau. So fast Freitag.
Eben.
Bisschen warm hier, ne?
Ja, total.
Oder?
Ich habe nur einen Pulli an. Zack. Immer falsch angezogen in der Fahrenheit.
Ja, du weißt, es ist so Jahreszeiten, auch im Sommer in Deutschland, du weißt nie, wie du dich richtig anziehen sollst.
Absolut.
Das ist
absolut.
Echt so.
Wir als Berliner sind froh über die Sonne.
Bist du waschechter Berliner?
Ich bin waschechter, gebürtiger Berliner. Ja.
Krass. Ost-Berliner. Okay. Bestehst du da drauf?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Es gibt Unterschiede, aber ich bestehe nicht drauf.
Aber ist es immer noch so? Ich meine, wir haben schon, wie lange ist die Wende? 89.
Naja, also man merkt's ja, also man sieht's ja architektonisch, ne? Also West- und Ost-Berlin sind einfach unterschiedlich gewachsen.
Ja.
Und
positiv oder negativ?
Ja, es ist, glaube ich, schön, einfach Vielfalt zu haben, ne? Grundsätzlich jetzt erstmal. Ich glaube, der Westen ist ein bisschen enger, dicht bebaut. Der Osten ein bisschen grüner, aber dafür haben wir wesentlich mehr Platte.
Okay, okay.
DDR-Platte.
Aber hat das jetzt inzwischen seinen Charme oder ist es immer noch Platte durch und durch?
Ach,
oder sind die Wohnungen von innen schöner geworden?
Immobilienmakler, ich glaube, die können das ganz gut beschreiben.
Okay.
Also ich finde Platte jetzt grundsätzlich, ich bin ja in der Platte groß geworden. Platte war ja damals das Schickste und Beste.
Ja.
Heute sieht es natürlich irgendwie uncool aus. Aber wenn ich mir neue Bauten angucke teilweise, dann denke ich mir, das sieht jetzt auch nicht besonders spannend aus.
Insofern, also nein. Deine Geschichte ist ja schon krass. Hast du auch mal ein Buch geschrieben oder noch nicht?
Nein.
Bist du dabei?
Nein, ich bin nicht dabei. Ich habe mal angefangen.
Mhm.
Es wurde auch mal an mich herangetreten, ob man das nicht verfilmen sollte. So, sogar. Da habe ich dann Angst vor gehabt. Also was heißt so. Angst? Also ich habe einfach so, ich war mir nicht sicher, ob ich das möchte. So,
okay.
Ne? Dieses große Publikum.
Okay. Auch, ne?
Aber vielleicht sage ich dann doch nochmal irgendwann, ja, mal gucken.
Also das ist schon interessant. Jetzt so langsam fragen sich die Zuschauer, du bist jetzt kein bekannter Fußballspieler oder Ex-Fußballspieler. Nee. Du bist jetzt kein bekannter Rennfahrer, bist aber bei Podka bei Hamid. Es war mir sehr wichtig, dich dabei zu haben, weil autoverrückt bist du ja. Da kommen wir gleich zu. Okay. Aber wie alt bist du?
39.
Und du hast ja was entwickelt, erfunden, was ja durch die Decke gegangen ist.
Ja.
Und zwar?
Lieferheld, heute bekannt als Delivery Hero, an der Börse gelistet.
Das war deine Idee?
Ich bin Mitgründer, ja.
Erzähl mal, wie läuft sowas ab? Das ist ja Wahnsinn. Aber du hast schon lange, jetzt hast du es veräußert, ist verkauft, ne?
Es ist an der Börse.
Also es ist an der Börse,
okay. Schon lange an der Börse. Mehrere Milliarden wert, ich glaube zum Top-Zeitpunkt 30 Milliarden.
Wahnsinn.
Marktkapitalisierung.
Zu wie viel wart ihr?
Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu.
Ja.
Also die Geschichte ist so, wir haben das mal gegründet als Lieferheld.
Ja.
Lieferheld wurde gegründet, GmbH. Da war ich einer der Gründer, der vier Gründer, Mitgründer.
Okay.
Und dann haben wir ein Jahr später das verschmolzen, 50-50, zur Delivery Hero Holding GmbH.
Okay.
Unter der mittlerweile über 40 Ländergesellschaften sind.
Das heißt, ihr habt so Essen und so weiter ausgeliefert?
Ne, wir haben es nicht ausgeliefert.
Ja.
Ich hatte auch mal einen Investor, der tatsächlich uns gefragt hat, wo in der Küche denn die Pizza hergestellt wird.
Ja, ja,
wir haben
ja.
einen der ersten großen Online-Marktplätze, mittlerweile den größten weltweiten Online-Marktplatz für Lieferdienste gegründet.
Okay.
Die quasi Bestellungen aus dem Internet an Restaurants, Lieferdienste weiterleiten und die liefern dann aus. Und das Geschäftsmodell ist, wir kriegen immer 10% oder 15% oder 8% von der jeweiligen Bestellung.
Okay, und ihr bietet dann eine Plattform
Genau.
Was für ein Restaurant, müsste dann eine Internetseite und so weiter. Genau. Das braucht alles nicht mehr. Der listet sich bei dir oder bei euch oder hat bei dir sich listen lassen.
Genau.
Und dann ging's los. Genau. Alter Schwede. Aber was war so deine Aufgabe?
Ich war sozusagen zweiter Mann, wenn man so will. Also ich war COO bei Lieferheld damals, gesamtverantwortlich fürs operative Geschäft. Bei Delivery Hero war ich hauptsächlich verantwortlich für die Internationalisierung und Aufbau, also Chief Revenue Officer war ich sozusagen. Und habe mich darum gekümmert, dass wir in Ländern wie China, Australien, Südamerika und so weiter und so fort. Organisch bedeutet selbst per Gründung und dann aufbauen oder anorganisch bedeutet per Zukauf wachsen.
Ja, okay,
also ich war für die Schnelligkeit zuständig.
Ach so.
Ich musste quasi dafür sorgen, dass der Revenue Growth da war.
Was hast du gelernt?
Ich bin BWLer.
Okay.
Und ich habe angefangen im Berliner Büro von McKinsey & Company, das ist eine Unternehmensberatung.
Ja.
Das war mein erster Job, da hatte ich sehr früh schon Vertrag an der Uni bekommen und bin nach nicht mal einem Jahr ausgestiegen und habe gesagt, ich will da so einen Pizzadienst gründen. Das war 2010.
Okay.
Ja.
Wahnsinn.
Mama hat geweint und keiner hat's verstanden damals.
Unglaublich.
Weil das war ja eine Zeit, wo es noch keine Apps und so gab.
Ja, weißt du?
Das war sozusagen vor dem Internet noch gewesen.
Wahnsinn.
Ja.
Und da hast du alles aufgegeben und was war das für eine Investition?
Ja, na, das war, ich bin so Kind aus der Platte, ja, also ich komme nicht aus reichem Elternhaus, gar nicht, ganz im Gegenteil. Und McKinsey ist schon so für einen BWLer ein Begriff, also so sagt man die weltweit exklusivste Unternehmensberatung, ist auch schwer auch da reinzukommen, also sehr hart. Und ich hatte dann einen Job, der sofort sechsstellig bezahlt hat, mit 24 ist das durchaus ein guter Job, als erster Job. Und habe dann unter 12 Monaten gesagt, nö, ich mache jetzt noch einen neuen Dienst.
So. Und was war dein Startkapital?
Na, null.
0 Euro?
Ja, ich hatte ja nichts.
Aber du musst du hast doch nicht selber programmieren können, oder?
Nein, ich kann nicht programmieren. Ich kann mittlerweile ein bisschen programmieren, aber das tut da nichts zur Sache. Nee, wir haben tatsächlich dann ein paar 100.000 Euro bekommen von Kapitalgebern direkt.
Okay.
Weil die Idee super fanden. Einer meiner Mitgründer, der hatte die Idee, muss ich dazu sagen, das war nicht meine Idee, er hat mich dazu geholt als zweiten Mann. Und ich habe dann neben McKinsey schon an dem Businessplan gearbeitet und so weiter. Und dann sind wir zu Investoren und haben dann, glaube ich, die ersten 300.000 Euro eingesammelt.
Okay.
Und dann ging das so los. Und dann insgesamt über 1 Milliarde eingesammelt, ja, an Kapital.
Wahnsinn.
Mhm. Darüber war ich auch übrigens co-zuständig, also Finanzierung.
Okay.
Ja.
Das ist echt krass.
Mhm.
Und jetzt bist du Privatier.
Ja, gut.
Na komm.
Ich finde diesen Begriff so hamburgisch-schnöselig.
Ja, komm bitte.
Ich arbeite sehr, sehr gerne und immer noch sehr viel.
Ja, aber was du jetzt gerade machst, kommen wir später zu. Aber wie sieht dein Alltag aus? Jeder weiß, dass Geld nicht glücklich machen kann, aber vieles erleichtert. Aber wenn du jetzt morgens aufstehst, dann machst du dir keine Sorgen, ob du die Telefonrechnung zahlen musst, kannst oder nicht. Können wir offen drüber sprechen?
Ja, sicherlich.
Brauchst du nicht. Aber was hast du für Sorgen als Millionär?
Ich habe witzigerweise gestern Abend darüber ein Gespräch geführt. Ich hatte gestern ein kleines Investorentreffen. Und einer meiner guten Freunde ist Banker bei einer sehr großen Privatbank, sehr renommierten. Und der hat sehr viele, sehr elaborierte Kunden, unter anderem auch Multimilliardäre.
In Hamburg?
Nein, ich Hamburg, das ist nicht der, genau. Nee, aber gute Idee, aber am daneben.
Genau, okay.
Und er meinte, es ist so wahnsinnig, er kennt diese ganzen unterschiedlichen sozusagen Reichtumsstufen. Und er meinte, keiner von euch ist in irgendeiner Form glücklicher oder unglücklicher.
Nein.
Also es gibt keine Funktion zwischen, ich sage jetzt was, 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde. Natürlich gibt es eine Funktion zwischen 1 Million und 1 Milliarde, aber man rennt nicht den ganzen Tag mit so einem bekloppten Grinsen durch die Gegend und denkt sich so, oh, das ist ja alles so cool. Sondern, ja, es ist alles so wie immer irgendwann, ne? Also man gewöhnt sich an alles und ehrlich gesagt, das ist eine größere Herausforderung, weil Jim Carrey hat ja mal gesagt, ich würde euch allen wünschen, dass ihr mal reich werdet, um zu verstehen, dass es nicht alles ist. Und es ist so ein toller Satz, weil.
Das ist interessant, ja.
Weil ich auch natürlich selber mit dem Geld lernen musste, wie das ist und das, ne? Und dann hat man auch mal einen sehr hohen Flug oder auch mal einen sehr tiefen Flug und eigentlich merkt man dann, dass es im Leben eigentlich vielleicht um andere Dinge geht und eigentlich tatsächlich Authentizität und Glück ist etwas sehr Relatives und sehr Subjektives und jeder muss sein Glück finden.
Klar.
Und ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist sagen, ich bin jetzt reich. Ich bin jetzt hauptberuflich reich. Weil ich glaube, das ist ein Weg in die falsche Richtung.
Was ich bei dir, also wenn ich dich jetzt in einem Café treffen würde, ohne dich zu kennen, würde ich nie und nimmer denken, was du auf die Beine gestellt hast oder mit einer davon warst, die was auf die Beine gestellt hat und so viel Vermögen hat. Und das spricht, ich muss sagen, das spricht für dich, definitiv. Aber trotzdem möchte ich den Zuschauern jetzt nahe, also ich glaube, 80%, die uns jetzt zuschauen und 90%, die jetzt uns zuschauen, haben ansatzweise nicht so viel Vermögen. Aber du musst doch, über was machst du dir Gedanken?
Ja, welchen Privatjet ich mir als nächstes kaufen, hätte Spaß.
Nein, ja, ja, aber was, über was machst du dir Gedanken?
Also, es ist so alltäglich irgendwie. Ich baue ja Firmen weiterhin. Mhm. Ich bin ja aktiv.
Okay.
Und dadurch.
Investierst du in Startups
ja,
und so weiter?
Ja, ich habe über, was ist denn jetzt, 10 Millionen schon in Startups schon investiert.
Okay.
Da war ich mal sehr aktiv. Gerade bin ich nicht so aktiv. Mhm. Ich habe in Immobilien investiert. Aber das macht mich nicht, wie soll ich sagen? Das ist nicht etwas, was mich so erfüllt. Ich bin selber Unternehmer. Ich muss selber Sachen bauen. Ich mag diese, ich habe es auch mal auf Arte in der Doku gesagt, ich mag diese relative Progression von Dingen mehr als das Endresultat. Ne? Mhm. Also es kann sich jeder Hobby sozusagen Bastler eigentlich mit identifizieren. Mhm. Der Prozess ist oft oder der Weg ist oft das viel spannendere als jetzt irgendwie dann irgendwie dieses Endresultat, okay, ich habe jetzt ein paar Nullen auf dem Konto und ich kaufe mir jetzt das. Du kannst dir so viel kaufen, wie du willst. Du kannst dir 10 Ferrari kaufen, am Ende merkst du gar nichts mehr. Und, ja, und ich glaube, deswegen ist es so false trap zu sagen, man muss es mal erleben, aber wenn man es dann erlebt hat, weiß man, dass es so ist. Du kannst nicht mehr Freude empfinden beim dritten, vierten, fünften Ferrari, bei der zweiten Kreuzfahrt, was auch immer, whatever makes you happy, so, aber das ist nicht das so, und deswegen sind meine Probleme hoffentlich auch viel, viel realer und dadurch aber auch viel, viel irgendwie menschlicher und sozusagen auch wichtiger und richtiger. Also ich mache mir wirklich ganz alltäglichen Mistgedanken.
Darf ich dir eine persönliche Frage stellen?
Los geht's.
Wir haben ja Anfang der Woche telefoniert und haben ja Termine gemacht und so weiter und dann kam ja zwischendurch ein WhatsApp von dem Hamid, ich weiß nicht, mir ist nicht so gut und so weiter. Und genau so eine Untersuchung hatte ich ja auch vor 6-7 Monaten. Und du meinst, es könnte an Stress liegen.
Ja.
Also, da fragt man sich, wie kannst du Stress haben?
Ich bin halt ein sehr, Dinge, die ich mache, mache ich halt sehr, sehr intensiv. Und dadurch war ich wahrscheinlich auch sehr erfolgreich. Und bin es hoffentlich auch immer noch. Und es ist auch so, dass mit Geld natürlich auch viel Verantwortung kommt und auch andere Steuerlasten. Und ich habe Beteiligung an über 30 Gesellschaften, alleine über ein Vehikel und dann das und das. Und man kann sich das nicht vorstellen, aber da passieren auch Dinge, die unvorhergesehen sind. Es gibt auch Insolvenzen und so weiter. Und dann braucht auch einmal eine Firma schnell Geld und dann muss das. Und dann kann auch schnell mal Sachen zusammenkommen und man denkt, oh mein Gott, das ist jetzt viel. Oder man kriegt man... letztes Jahr hatte ein Startup von mir eine Insolvenz. Da habe ich dann wirklich auch als Geschäftsführer mich mit diesen Themen beschäftigt und war dann auch kurz sozusagen im Fegefeuer, wenn man so will. Es war alles gut und ja, super geregelt, aber das ist natürlich Stress.
Klar.
Und du willst irgendwie auch einen guten Job machen. Und das belastet einen. Deswegen ist es alles relativ. Und es ist wie bei sportlichem Erfolg. Das, was du gestern erreicht hast, ist heute nichts mehr. Also weißt du, du normalisierst ja sehr schnell dann im Gehirn und so.
Wie, hast du Freunde?
Ich hoffe. Also Freunde, meinst du Freunde?
Also hast du so einen richtig heftig engen Freund, wo du sagst, den kenne ich schon seit der dritten Klasse.
Ja.
Und mein Vermögen hat sich verändert. Persönlich veränderst du dich auch immer auf eine gewisse Art und Weise. Du kannst dir vielleicht die Uhr leisten, die kann er sich, das ist sein Jahresgehalt eventuell.
Ja.
Und so weiter. Hast du so einen Freund?
Ja.
Hast du.
Schöne Grüße, Chris.
Ach so, okay.
Ich wollte nachher noch nach München fahren.
Ach so, okay.
Hab dich lieb. Und Patrick dich auch.
Okay, okay. Das ist aber wichtig, oder?
Ja, total. Ich habe sogar über die Zeit sehr gelernt. Das sind alles so Klischees, aber die passieren dann halt wirklich. Und ich finde es auch wunderbar, dass ich das alles selbst gelernt habe und erfahren habe, weil ich es dadurch auch verinnerlicht habe. Es gibt Menschen, die sammeln sich um dich rum, wenn du erfolgreich bist. Ja, Erfolg kann ja viel sein, auch so, ne? So wie bei dir, sehr viel so einfach Aufmerksamkeit öffentlich und so weiter. Und die sind dann so da und man denkt dann irgendwie, man ist dann der große Macker, weil man so viele Leute kennt und dies und das und überall wird man begrüßt und so. Und dann habe ich gelernt, wie glücklich mich das macht, viel mehr. Ich habe so ein Set an Leuten, das sind wirklich nur 3-4. Die kennen alles von mir. Da kann ich ehrlich sein, da kann ich der traurige Nikita sein oder der ängstliche Nikita oder der, ne, auch der erfolgreiche Nikita. Und das ist das, worum es im Leben geht. Und das gibt mir so viel Freude und so okay. viel zurück. Ja. Mhm. Und da passe ich auch sehr drauf auf. Ich cutte auch Leute aus meinem Leben, wenn ich merke, das ist nicht gut.
Das ist sehr wichtig, ne?
Ja, und das muss ich auch lernen. Mhm. Dafür braucht man auch Selbstbewusstsein und ein bisschen an Lebenserfahrung, um zu wissen, man muss Nein sagen können zu Menschen, die nur da sind, wenn es gut geht.
Verstehe. Okay, kommen wir mal zu Thema Auto. Hast du mit 18 deinen Führerschein gemacht?
Na klar.
Echt
na
jetzt?
Klar, ja. Upsi. Ja? Ja, hier, wir sind ja hier in Berlin-Köpenick, also okay. Friedrichshagen gerade.
Ja,
ja. Ich bin ja wirklich großer Patriot, was Berlin angeht.
Ja.
Ich liebe Berlin.
Ja.
Und hier in der Ecke da in Köpenick habe ich auch beim ersten Mal nicht bestanden.
Echt jetzt? Oh mein Gott, echt? Ja. Das ist ja krass.
Ja, das ist der erste Freifahrtschein.
Krass.
Den hast du
aber hast du Theorie nicht bestanden oder Praxis?
Theorie, die hast du auch nicht bestanden.
Oh mein Gott.
Weil ich auch so nicht. Arrogant war.
Ja.
Deshalb kommen die drei Popelfragen, weil
ja.
so nichts, weißt du?
Ja. Ja.
Und na, direkt.
Genau so ging's mir auch. Genau so ging's mir.
Übermut tut selten
gut, habe ich. Ich habe echt bei Theorie gesagt, ach komm, gehst hin, kreuz an, ist so völlig normal. Bei mir war es ja noch mit Ankreuzen.
Ja, bei mir auch. Ich habe auch noch Papier gehabt.
Ja, genau. Ich so, ey, komm, ist doch völlig klar. Da sind so Kreuzungen, wer darf fahren, wer muss stehen bleiben. Ja. Dann bin ich hingegangen, bin so auf die Schnauze geflogen, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Aber praktisch bin ich sofort, habe ich sofort geschafft.
Ja, aber du hast ja auch ein Dorf gemacht, oder? Ah, nee, du kommst aus Hamburg.
Ey, Bielefeld.
Jo.
Ist doch kein okay. Dorf. Nein. Hallo? Bist du durch Berlin gefahren, oder?
Ja, klar. Hier, direkt um die Ecke. Echt? Mit Straßenbahn auf der Straße. Mach das mal. Also, mit Arzt bist du gar nicht so einfach.
Geil, ja, das stimmt. Da kriegst du Schiss. Ich war in Paris auf der Versteigerung, da fiel dein Name, okay, da kam ein Mitarbeiter von dir und hat mir dann, wo der Bugatti Profilé drauf stand, wir können ja vielleicht ein Schönes Bild einblenden, auf eine Plattform oder auf ein
Carpet.
Carpet, genau, schön ausgedrückt, Carpet. Mhm. Die Firma nennt sich Fahrenholz.
Fahrengold,
ohne jetzt für dich Werbung zu machen, aber... Mhm. Mir wurde das erklärt, vor Ort in Paris, da habe ich mir so gedacht, das Geschäft kann nicht so einfach sein. Weil du sprichst Leute an, vielleicht 2% Menschen auf der ganzen Welt, die sich so ein Auto leisten können.
Wie viele Leute sind das?
Boah, ja, wir haben 7 Milliarden.
Na, 7, 8 Milliarden sind wir.
7, 8 Milliarden, 2% davon. Ja, ist schon viel. Ja. Stimmt, hast recht. Ja.
Mal 100.000. Lego.
Genau. Ja. So, und dann vertreibst du jetzt, oder das hast du ins Leben gerufen, und ihr vertreibt jetzt diese Carpets.
Ja, und Garagen, genau. Also Fahrengold ist im Prinzip am Ende eine Garagenfirma. Wir bauen Garagen weltweit. Mhm. Wir machen auch Garagenprojekte, also mehrere Garagen oder Garagenhäuser. Mhm. Roman, gerade ein sehr schönes Projekt. Mhm. Und was eigentlich die Idee dahinter ist von mir, zu sagen, hey, wir bauen eine Brand für Garagen. Also wir nehmen quasi einen Markt, der total langweilig ist, über den sich keiner interessiert. Ich verstehe das schon alles. Mhm. Und geben dem eine Brand, eine Lifestyle-Brand. Das ist wie so eine Art High-Fashion-Brand für jeden, der, und da geht es gar nicht um reich oder nicht reich, sondern jeden Auto-Enthusiasten, mittlerweile auch Motorräder, der sagt, hey, ich möchte mein Auto sicher abstellen, ich möchte es irgendwie in Szene setzen und so weiter und so fort. Und dafür haben wir verschiedene Produkte. Also einmal eine Solitärgarage mit Glas drumherum oder wie man das auch konfiguriert, gegraut, nicht gegraut.
Kann sogar Panzerglas sein.
Panzerglas, alles. Und dann halt auch das als mobile Version, FG2 gerade rausgekommen. Und dann halt diese Carpets, von denen du gesprochen hast. Ich sag mal so, the floor on the floor, ja? Also du hast halt quasi so eine Art iPhone, wo du dein Auto drauf fährst. Mhm. So ein Rahmen und das kann dann leuchten. Im Moment kann es noch nur leuchten, es kann bald sehr viel mehr.
Mhm. Produziert ihr das hier in Deutschland, oder?
Genau, also die Firma sitzt zum Beispiel sogar in Berlin. Und dann kannst du damit deinen Doppelparker ausstatten, dass es einfach schöner ist. Wir machen auch Designdienstleistungen und das macht echt Spaß. Es ist nicht ganz einfach, trivial, wie du sagst, aber es ist tatsächlich ein sehr großer Markt, weil es werden allein in Deutschland 20.000 neue Garagen jedes Jahr gebaut. Also ist jetzt nicht so wenig. Unsere Garagen fangen ab 50.000 Euro pro Stück an.
Das ist ja
Kann man sich
Wahnsinn.
Mal kurz ausrechnen, wie groß der Markt ist. Und wir sind jetzt schon weltweit Marktführer in dem Sinne. Und haben ganz krasse Kunden, also US-Rapstars, Kunden aus Dubai, Oman, Australien, Japan, gerade aus Japan.
Wie vermarktest du das dann?
Gar nicht? Ja. Es gibt so eine, ich glaube daran, dass beste Produkte sich von selbst vermarkten.
Okay.
Ja, also ich habe selber mehrere Millionen in die Firma gesteckt. Die Firma gehört mir auch zum großen Teil. Und ich habe gesagt, ich baue einfach das beste Produkt der Welt und das wird sich noch umsprechen, weil du kennst das selber. Die Szene ist am Ende doch klein und spricht miteinander. Die treffen sich Cars und Coffee. Ja,
absolut.
Ne? Ja. Mhm. Und da kannst du halt A, nicht mit einem schlechten Produkt kommen, weil dann bist du eh sofort tot sozusagen im Netzwerk. Aber wenn du ein gutes Produkt hast und sogar vielleicht ein bisschen humble dich zurückziehst als Brand, dann wollen das die Kunden haben. Und wir haben genau das passiert. Bei uns rufen Leute an und sagen, ey, ich habe das bei meinem Kumpel gesehen. Oder im Museum. Wir haben auch Museen als Kunden. Werden bei dem Peterson vielleicht sein in L.A., was eine große Ehre für mich ist.
Okay, okay, cool.
Und sagen, hey, ich möchte das auch haben. Und dadurch konnten wir sehr, sehr schnell wachsen. Also wir wachsen jetzt die Arbeit, ja, 6x auch im Umsatz. Schon ein kleiner Betrieb mit 25 Angestellten.
Wahnsinn.
Ja. Mhm. Ja, und mir macht total Spaß. Ich mache das ja, ich habe da keine Rolle in dem Sinne. Ich bin der Investor hier links. Jetzt sind wir wirklich 1:1 auf meiner.
Echt?
Hier ist eine große bekannte Union-Kneipe.
Okay.
Echt? Ich stand nicht mal vor 4-5-8 Speziale davor.
Bist du Hertha oder Union?
Ich bin gar kein Fußballfan, muss ich dazu sagen, aber wenn dann Union, weil ich aus der Ecke komme. Ich habe in der alten Försterei früher Handball gespielt.
Echt jetzt? Yeah. Geil.
Bis
geil.
Ins Stadion.
Wer hätte das gedacht, dass Union in der ersten Liga spielt und Wahnsinn. Hertha zweite?
Und es ist ja auch so ein ganz kleiner nur Verein, also ne, ist ja, ja so ein richtiger ja. Verein.
Genau. Was denkst du über den Fall Benko, was in Österreich so fällt?
Ich finde das ganz schlimm. Mhm. Ich bin als Unternehmer, mag ich sowas überhaupt. Ich mag keine Hochstaplerei.
Mhm.
Ich mag Werte des Kaufmanns, also ne, Transparenz und so. Und dieses Aufpumpen von Dingen, die nichts wert sind. Und dann weil am Ende, worüber denke ich nach? Ich denke über den Investor nach. Klar, jetzt könnte man sagen, so ein Kühne, der hat genug Geld, ob der jetzt mal 300 Millionen verliert oder nicht. Ja gut, aber es geht ja auch um die kleinen Investoren. Es geht darum, dass Regierungen geprellt wurden, dass Steuergelder verprellt wurden, dass Mitarbeiter mit ihren Job verlieren bei Galeria, die jeden Tag da 10 Stunden arbeiten gehen und jetzt ihren Job verlieren, weil ein Typ sich die 4000. Yacht kaufen musste und so und überhöhte Mieten. Also das war ja ein toxisches, eigentlich auf reine Selbstmaximierung geschaffenes Unternehmen. Und das ist für mich kein rechtschaffenes Unternehmertum. Und deswegen hat das für mich nichts mit Wertschöpfung zu tun. Und am Ende ist es Betrug einfach, muss man so sagen.
Mhm.
Und das ist nicht ehrlich und nicht gut.
Und was wäre für dich eine gerechte Strafe für ihn?
Oh Gott, ich bin ja kein, also das maße ich mir nicht an, aber ich finde einfach, dass es nicht in Ordnung ist, dass das Geld jetzt überall in Stiftungen liegt. Und ich glaube, jeder denkt das und rechtlich geht's nicht. Ich finde einfach, zumindest mal.
Könnte das ein Gesetz kippen, was er gemacht hat?
Boah, das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Jurist damit. Aber ich denke, im ersten Schritt vor allem an die ganzen Mitarbeiter. Ein Bekannter von mir hat gerade seinen Job verloren im KDW.
Okay.
Und KDW ist wirklich für mich auch als Berliner das Ding.
Haben die zugemacht?
Nee, KDW? Aber die waren kurzzeitig insolvent. Ich war mal im KDW und dann wollten die mir eine Tasse nicht verkaufen. Meinst du, wir sind gerade insolvent? Weißt du, wie komisch Wahnsinn. Das ist als Berliner, das ist ja unser Kaufhaus des Westens. Und die Verkäuferin hat wirklich Tränen in den Augen und muss jedem Besucher da sagen, dass sie mir nichts verkaufen kann, weil sie gerade insolvent sind und sie aber auch nichts weiß. Weißt du, wie peinlich das ist?
Wahnsinn.
Und diese Frau arbeitet da seit 20 Jahren.
Wahnsinn, ja.
So, und der Schnösel da hinten, also sorry, muss jetzt wirklich mal so sagen, ein bisschen bauernmäßig, aber ja, es ist so.
Hm.
Kann ich nicht verstehen.
Was war die größte Enttäuschung in deinem Leben?
Ich wurde in Verhandlungen über den Tisch gezogen und mir wurde wegen Geld so ein Messer in den Rücken gesteckt und es wurde sich selbst optimiert, obwohl ich dachte, dass es da so eine Art Loyalität zwischen Geschäftspartnern und Freunden gibt. Und ich habe gemerkt, dass alles einen Preis hat. Und das hat mich verletzt. Und hing mir lange nach. Oder ich habe nicht verstanden, wie man unfaire Deals machen kann, obwohl man reich ist, sich noch reicher zu machen und dem anderen da irgendwie 3% verschmäht, was auf meiner privaten Bilanz oder auf einer anderen privaten Bilanz vielleicht viel, 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 viel mehr gewesen wäre. Deswegen bin ich auch irgendwann bei Delivery Hero gegangen, weil ich da teilweise das System auch nicht richtig fand. Und
ach so, okay.
Also es ist jetzt nicht so, es ist alles gut, ja. Mhm. Aber ich habe da schon auch Sachen erlebt. Wenn große Beträge fließen, dann merkst du, dass jeder und alle einen Preis haben.
Ja.
Einige zumindest, oder die meisten, ja.
Hast du noch Kontakt mit denen?
Ja, ich habe die gestern alle gesehen, tatsächlich.
Ach so, okay.
Wir hatten gestern Dinner mit der, ja, nennen wir uns die Pizzamafia.
Ach so, cool. Sind
so die vier Gründer, also.
Ja. Ja.
Schöne Grüße, war cool gestern.
Wahnsinn, Wahnsinn. Was hast du für Hobbys?
Ich mag schnelle Sachen.
Mhm. Ja, das weiß ich. Unter anderem ja ein GT3 RS.
Ja.
Und ein 765 LT.
Genau.
Das sind die beiden Autos, die ich kenne. Hast du noch mehr Autos?
Ja, ich habe noch ein paar mehr.
Was hast du
noch? Ich hatte viel, viel mehr mal. Ich hatte mal 15 Autos in Toto.
15 Autos.
Ja, und dann dachte ich so, ich bin total gaga und bekloppt. Und ja. Hab die verkauft. Ich habe jetzt noch, also ich habe noch einen Rennwagen, einen M3 E92, auf dem ich gelernt habe. Der ist aufgebohrt, also größerer Hubraum, hat so 500 auf Achse PS mit so einem DTM-Times. Richtig geiles Ding.
Okay.
Steht an der Rennstrecke. Dann habe ich noch einen Formelwagen. Mhm. Und dann habe ich noch so ein bisschen ein paar alltägliche Autos, ein SQ3,
7. Also hast du Renndizenz?
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Hast du nicht?
Also okay. Habe ich nie gemacht, weil ich es nie brauchte. Ich habe nur Privat-Trackdays gemacht. Aber ich habe auch noch Rennboote.
Ach so, Rennboote?
Ich habe so einen neuen, so ein neues Gaga-Hobby. Und das ist, ich habe irgendwie so mit Offshore-Powerboating angefangen. Bei Booten ist viel krasser als bei Autos, weil die Straße bewegt sich ja nicht.
Ja, klar. Ja, stimmt, hast recht.
Und diese Nautik, also ich mochte Boote immer als Design sehr gerne. Und dann habe ich bei Top Gear diese Autosinne so ein Rennboot gesehen und habe dieses Rennboot gekauft.
Nein, echt jetzt? Oh mein Gott.
Das liegt mittlerweile in Mallorca und das bereitet mir seit Jahren einfach jedes Jahr A Kosten und B Stress, weil Boote nie funktionieren. Also so eine Regel.
Wie schnell fährt denn sonst?
Das ist eines der schnellsten in Europa, das wird 200 Offshore auf Welle.
200 km/h.
Ja.
Wahnsinn.
Genau. Und ich überlege gerade, bei einer P1 Powerboot-Serie mitzufahren, beziehungsweise auch ein P1 Powerboot zu kaufen. Das sind noch größer, 3000 PS SeaTech-Engines.
Boah, was von braucht denn so ein Teil? Da brauchen wir ja
hunderte
nicht
drüber. Liter.
Ja, genau. Und
nicht drüber reden.
Das ist es ja.
Das ist nicht grünkonform. Ich muss aber jetzt dazu sagen, mich interessiert jetzt nicht so sehr dieses Schnellfahren die ganze Zeit oder sondern einfach so das Lernen, das überhaupt zu können. Das Nautische, also auf die Navigation, und das ist wirklich krass, das ist super schwer zu fahren, weil das sind wie so Flüge, also wie Flugzeuge im Wasser, ne? Die haben so Flüge, Powerflaps nennt man die, und dann muss man die anstellen, Engine anstellen, Propeller und so weiter, bla bla. Ich mag dieses Ingenieurige da dran. Also ich baue da auch so ein bisschen mit immer, und wir wollen jetzt vielleicht eine Halle in Polen und in Dansk uns anmieten und da so ein Boot aufbauen und so. Ich lese gerne Bücher.
Ey, dir wird's nie langweilig, ne? Das ist unglaublich.
Nee, ich habe immer irgendein Projekt auf jeden Fall.
Krass. Aber was sind so Hobbys schnell?
Meine Hobbys sind, ich habe angefangen, sehr lange Strecken zu laufen im Wald, so trailmäßig. Mhm. Also Ultramarathon. Aber das mache jetzt nicht so auf irgendwie Wettkampf, sondern einfach so, ich laufe einfach viel. Also ich laufe so in der Woche 50, 60 Kilometer einfach jede Woche.
Jede Woche?
Ja. Ich laufe sonntags immer zwischen 20 und 35 Kilometer im Wald alleine.
Früh, morgens,
abends? Ja, sehr früh. Sehr früh durch Brandenburg irgendwo. Mit der Lampe auf dem Kopf im Winter.
Wahnsinn.
Und ich habe sehr lange mal Kampfsport gemacht. So MMA, also bevor es cool war. Mittlerweile ist mir das aber zu anstrengend, ehrlich gesagt.
Ja.
So, das ist körperlich nicht so. Ich lese gerne. Ich habe zwei Hunde aus dem Tierschutz, die ich über alles liebe. Hilo und Alfred.
Ah, schön. Schön.
Und
they
keep me busy.
Ja.
Die sind wild.
Ja, ist das
zwei
so?
Jagdhunde.
Nee, nimmst du die mit zum Joggen?
Nee, das geht leider nicht, weil Hunde das nicht kapieren. Also zumindest meine nicht. Mein einer Hund würde sofort nur rumsprinten. Und der andere, also der würde einfach sich aussprinten und dann könnte der nicht mehr. Das heißt, ich müsste viel mehr Wasser für ihn mitnehmen als für mich. Und ich habe eh schon Gepäck dabei. Ja, der ist so. Und der andere, der Alfred, ist ein Jagdhund. Der könnte, glaube ich, sehr lange mitlaufen. Aber der ist erst frisch bei mir. Und der ist noch von allem abgelenkt. Also den könnte ich einmal, der würde mich einmal nerven.
Circa.
Das wissen wir ja nicht, weil der ist ja aus dem Tierschutz, aber wir schützen so 2 Jahre.
2 Jahre, okay. Ja gut, okay, da brauchst du ein bisschen Zeit, dann kannst du es so mit dem machen.
Ja genau, ich weiß aber gar nicht, ob ich es will. Also das ist ja ein bisschen auch so meine Zeit, die ich für mich brauche, um meine Akkus aufzuladen.
Wie lädst du deine Akkus auf?
Genau so.
Ach so, nur mit Job.
Alleine sein.
Alleine.
Ich kann gut, ich bin so ein Loner auch so, muss immer so eine Zeit. Ich kann auch zum Beispiel eine lange Fahrt mit dem Auto alleine, finde ich cool.
Ich auch.
Das ist so, da defragmentierst du wie so ein Computer, da weißt du, defragmentierst du die Woche, denkst über Sachen nach, die werden auf einmal klarer, sacken so rein. Und das passiert ja genau beim Laufen auch. Ne? Also dieses Dip, das macht ja genau das mit dem Kopf. Wenn ich zu viel rede, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, aber zu viel mit Menschen und in Gruppen und so, gerade Gruppen, streng mich enorm an. Also ich bin lieber ruhig und alleine für mich.
Okay.
Ja. Aber alles gut.
Was kannst du? Ich sag's jetzt mal so ganz banal. Hast du nicht manchmal Angst, dass dir geschädigt wird, dass du überfallen wirst oder dass irgendwas mit dir passiert?
Ich wurde schon überfallen.
Du wurdest schon überfallen.
Ja, ja.
In Berlin.
Ja.
Okay.
Zweimal sogar.
Wow, und was wurde geklaut?
Eine Uhr. Eine Rolle.
Nein.
Ja. Ja, 6 Leute. Naja, es passiert halt, ne? Also man...
Was? Wo denn? Wie denn?
Kreuzberg. Ja. Genau. Doch, man hat manchmal Angst. Ja, ich will das eigentlich gar nicht weiter kommentieren.
Nee, okay, aber das begleitet dich doch, oder nicht?
Naja, also ich bin jetzt auch niemand, der so irgendwie... Also A, das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, aber bei mir gibt's gar nicht so viel zu holen. Mhm. Also man wäre, glaube ich, enttäuscht, weil ich relativ entspannt wohne.
Also genau. Ich würde jetzt mir vorstellen, du hast eine fette Villa, ein Riesengrundstück, du hast eine richtig geile Garage von Farngold, du hast das alles nicht?
Alles gar nicht.
Gar nicht?
Ich wohne sehr bodenständig.
Ja.
Ich habe natürlich ein schönes Haus in dem Sinne, aber es ist keine Villa.
Ja.
Ich habe auch keine riesengroße Garage und alles bling bling, meine Autos sind woanders. Mhm. Also unter Schluss und Riegel und mit Wachdienst und allem. Mhm. Und ich habe nichts. Ich besitze keinen Schmuck. Mein größter Besitz sind meine Hunde tatsächlich. Und meine
Familie. Die Uhr, die du jetzt so machst, ist ja auch Schmuck.
Ist
Alter, ja komm, gut. Bitte.
Ich wollte es jetzt
nicht so. Ja, genau.
Okay, vielleicht habe ich 1, 2 gute Uhren. Ja, okay. Aber ich habe jetzt keine Sammlung oder sowas. Es gibt ja so Leute, die so, da kommst du rein und denkst so, okay, der ist reich. Und das habe ich wirklich nicht. Also ich habe einen sehr teuren Tisch. Ja, viel Spaß, der wiegt aber auch eine Tonne. So, der ist auch recht teuer, aber was willst du mit
ist
dem?
Ist Einrichtung für dich wichtig?
Ja, ich mag Design und Architektur.
Okay.
So. Und ich habe ein schönes Haus, das war auch schon eine ID und so, also Architecture Digest, weil die Firma, also Farngold, habe ich mit einem Architekten gegründet, der ist sehr bekannter auch Architekt, ein sehr guter Architekt, Mickey aus Berlin hier auch. Mhm. Und das hat mich schon immer interessiert und ich baue auch gerade ein sehr, sehr schönes Ferienhaus an der Ostsee, das ist auch architektonisch sozusagen sehr elaboriert oder wie man es nennt. Aber also deswegen, also nochmal zurück zu deiner Frage, du würdest bei mir reinkommen und sagen, also schön hier, so, aber du bist scheiße, wo sind jetzt die 10 Uhren,
okay,
so nach dem Motto,
weißt
du?
Okay, okay.
Ich muss auch sagen, ich hatte sehr oft die Möglichkeit, auch irgendwie, ich wohne auch nicht in irgendeiner krassen Luxusgegend oder so, ich hatte sehr oft die Möglichkeit, mir eine Villa und so zu kaufen. Ich habe das Haus nämlich seit über 10 Jahren. Das hatte ich mir damals beim ersten Geld sozusagen gekauft.
Ah, cool.
Ja, das habe ich immer noch. Und jedes Mal, wenn ich denke, warum sollte ich denn jetzt... Also, was fehlt mir denn hier?
Was ist für dich Luxus?
Ja, also... Ich glaube, die Baseline ist, dass man mal gesund ist. Jetzt mal ohne Spaß, jetzt ohne Flachs und ohne irgendwie so, jetzt denken also gehen, was für ein... Ne? Hm. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Jungs, ich habe... Oder Mädels auch. Ich habe vor einigen Jahren meinen Papa verloren.
Oh, das tut mir sehr leid.
Nee, alles gut, aber... Und ich habe einfach gemerkt, wie schnell es auch vorbei sein kann. Und das nutzt dir dann alles nichts, ne? Ist halt wirklich alles egal dann. Deswegen, das ist schon auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Und dann ist für mich Luxus am Ende Reisen. Ich liebe Reisen. Ich liebe so, ich kann halt spontan sagen, ey, lass uns nach Mailand fliegen. Lass uns Boot fahren gehen, irgendwie mit meinem Boot. So, ne? Lass uns, für mich ist Luxus richtig gutes Essen. Mhm. Ich war letztens in den Schwarzwaldstuben essen. So, jetzt La Liste beste Restaurant der Welt gewählt worden. Da bin ich dann halt runtergefahren und habe mir das gegönnt. So. Und dann kann das Zimmer halt über die Nacht halt, also nicht 700 Euro kosten. Und das kann ich dann, das ist dann halt, das ist mein Luxus so. Aber ich lasse es nie ausschweifen. So. Also ich würde mir jetzt auch nie eine Suite oder so ein Mist buchen, sondern ganz normal. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal Luxus. Also diese Spontanität zu sagen, hey, ich will jetzt mal gerne irgendwo hinfliegen oder das würde ich mir. Natürlich ist Luxus auch, sich ein tolles Auto kaufen zu können. Da passe ich nur auf, dass es aber nie ins Übermaß geht. Also ich habe mal, also auf Lock würden die Jungen sagen, oder spontan, auch wirklich aus einer Laune heraus, mir einen GT3 gekauft.
Den RS jetzt?
Nee.
Den Vorgänger?
Den Vorgänger.
Okay.
Da hatte ich irgendwie Bock drauf. Das ist richtig eklig eigentlich. So, nein, da ist ein drüber nachdenken. Aber ich hatte halt noch nie einen Porsche gehabt. Weißt
ja, okay.
Und dann dachte ich so, ich gehe jetzt einfach zum Porsche-Händler, frag die mal, ob sie...
Und? Was haben sie gesagt?
Schöne Grüße, danke für meinen ersten Porsche.
Was haben sie gesagt?
Ja, ich war jetzt gerade dran vorbei, Porsche Adlershof hier.
Okay.
Ja, wir haben gesagt, willkommen und klar, machen wir.
Krass.
Ja.
Ja gut, aber wenn man, du bist ja keine bekannte Persönlichkeit in dem Sinne, weil du nicht jetzt jeden Tag in den Medien stehst, aber unter den Business-Leuten und in Geschäftswelt bist du ja schon relativ bekannt.
Ja,
und wenn dann, schon. Wenn du dich dann bei den Autoherstellern bewirbst und die dann wissen, aha, okay, da kommt der Nikita, der muss ein Auto kriegen.
Ja, also das ist schon manchmal ein Vorteil. Mhm. Genau. Das war witzigerweise beim RS ein bisschen so, allerdings andersrum. Ich habe ja die Zuteilung auf den neuen RS bekommen, hatte auch einen der ersten Millimeter, nicht den ersten. Und da war ein bisschen der Grund, dass sie gesagt haben, glaube ich zumindest, dass sie gesagt haben, ey, wir geben das mal einem Jüngeren, wo wir wissen, dass er das Ding wirklich fährt.
Genau, so. Das ist die Visitenkarte.
Ja, genau. Die fanden das halt so, die fanden das halt cool, dass diese Autos nicht nur rumstehen und ehrlich gesagt, ich finde das cool. Und ich habe den wirklich auch genommen, sofort losgefahren. Ja. Ich habe am Tag vor, also im ersten Track-Einsatz, da hatte ich noch so 1300 Kilometer auf der Uhr. Dann bin ich noch mal abends um 2 Uhr losgefahren auf die Autobahn, habe noch die letzten 200 Kilometer darauf geschrubbt.
Geil.
Ja. Damit morgens direkt mit Lars Kerner loszulegen, wie so die Wahnsinnigen. ja, und das war dann schon Vorteil. Aber wenn ich mir das so bei anderen Leuten angucke, so Influencer, so, wo ich mir heute schon frage, was eigentlich da die Lebensleistung ist. Also all good, ja, so. Mhm. Und die dann aber überall so Vorteile sich erhaschen und so, verstehe ich nicht. Also.
Ja, verstehe. Wie siehst du das jetzt in Sachen Werbung, Platzierung und so weiter? Mhm. Denn das ist ja inzwischen, TV-Werbung geht zurück, TV-Quoten gehen zurück,
ja.
Aber es kommt immer wieder, es kommen so viele neue Influencer, ja. Influencer für ja. Bücher, ja. Influencer für Schmuck, Influencer für Schmuck, für Schminken, ja. Autos,
ja, Essen, alles,
ja. Essen. Wie siehst du das?
Naja,
kannst du da platzierter Werbung machen?
Also das Online-Werbung, es ist ja mein Business. Also das Online-Werbung getargetet, auf bestimmte Funnel optimiert und so weiter, getaggt, was auch immer, besser konvertiert und besser funktioniert und zumindest besser messbar ist als klassische Offline-Werbung. Das ist ja Fakt. Und die Reichweite, die ist ja auch sehr, sehr viel größer. Ne? Also das heißt, man muss da natürlich mit der Zeit gehen. Ich sage ja gar nicht, dass es schlecht ist. Es ist einfach ein Zeichen der Zeit, dass man, wenn man nur noch TV macht oder irgendwie so Außenplakatwerbung, ja, gute Nacht, das ist ja so, wird unter Brand mittlerweile so ein bisschen stiefmütterlich abgestempelt. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass wir haben gute Erfahrungen gemacht mit so Influencer-Werbung. Wobei Fadengold wirklich noch nie richtig Marketing-Budget hatte, aber in meinen anderen Firmen. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, wo einfach gar nichts kam. Wo ich mir dachte, naja, vielleicht ist es gekauft, die Likes. Oder also okay. Viel Luft, dann ist dann am Ende doch. Oder auch einmal Zielgruppe falsch ist. Ne? Also weil im Internet ist auch einfach, ist ja auch nicht jeder genau sofort kaufbereit und so, ist ja klar. Gerade so bei größeren Produkten wie jetzt meiner Firma, also Fahrengold jetzt.
Aber findest du nicht, dass du in eine kranke Welt bist?
Kranke
nicht negativ gemeint, ne? Aber wenn du siehst, was für Problematiken wir gerade haben auf der ganzen Welt. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben gerade Israel, Palästina, das ist ja unerträglich. Das sind ja die öffentlichen Sachen, die wir sehen. Ja. Aber wir haben uns jetzt noch lange nicht mit Afrika beschäftigt, was da gerade abläuft, in Kongo und hier und da werden Kinder abgeschlachtet. Ja. Jemen gerade mit Saudi-Arabien, was da abgeht.
Boah, jetzt bist du aber auch direkt reingelöffelt hier.
Ja, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Und auch gar nicht so weit weg gesehen, auch wenn wir in Deutschland jetzt Bürgergeld sehen oder sonstiges, ich frage mich ja manchmal, wie sich ein Familienvater, der 2 Kinder hat, noch sich mit, wenn er jetzt bei allen Respekt irgendwie 2000 Euro netto verdient im Monat oder 2500.
Was ja durchaus eine Realität ist, eine statistische in Deutschland.
Genau, der muss Miete zahlen, dann hat er noch ein Auto, dann wollen die Kinder...
Handyvertrag,
genau, alles. Ja. Und dann kommen noch die Kinder um die Ecke, die haben natürlich auch Hobbys. Dann wollen sie mal ins Stadion gehen oder es kommt ein Theaterstück, was sie sich anschauen. Wie schaffen die das? Machst du dir darüber mal Gedanken?
Gut, das sind jetzt viele Themen. Ne? Also ich glaube, gefühlt sind wir gerade in einer absoluten Verdichtung an großen Konflikten. Mhm. Wenn ich mir so die letzten Jahrzehnte angucke, ist das, glaube ich, nach dem Kalten Krieg, tatsächlich nach Ende des Kalten Krieges, so die nach dem 11. September wahrscheinlich wirklich die aufreibendste Zeit, ja, die medial natürlich auch überdokumentiert ist, ja. Also man kann sich ja gar keinem Konflikt mehr entziehen, weil es egal, auf welcher Social Media Plattform, egal was du anmachst, sofort wirst du damit beschossen, weil es natürlich klickig ist, ne, clickbaitig ist. Was die deutsche Situation angeht oder die Situation eines durchschnittlichen, also dass das einfach der Abnehmen, es gibt einen abnehmenden Wohlstand. ne? Also was du gerade beschreibst, auch
die Mittelstand verschwindet.
Die Mittelschicht verschwindet, genau. Und das ist ein tatsächliches politisches Problem. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz, also wenn wir, also so wie Deutschland gewachsen ist mit sozusagen der großen Bevölkerung, die gearbeitet hat und somit auch den Sozialstaat auch bezahlen konnte, so wird es nicht weitergehen. Das System ist einfach überfordert. Das heißt, wir müssen da ganz schnell Lösungen finden, auf politischer Ebene, wie wir das hinbekommen, dass uns diese Schicht, die ja der Großteil aller ist, auch meine Eltern, ja, also gehören dazu, meine Eltern sind Lehrer oder meine Mutter war Lehrerin, das müssen wir lösen. Und das ist wirklich, das ist ein großes Problem, wo ich jetzt auch keine Lösung für habe.
Ja, aber das kann ja nicht sein, dass wir immer mehr Schweizer Verhältnisse bekommen. Das heißt, es wird alles teurer und teurer und teurer.
Ja.
Aber die Einkommen bleiben gleich.
Also ich glaube, was wir zulassen müssen und fördern müssen, ist die Produktivität eines einzelnen Arbeitsplatzes. Ne? Bedeutet also, du hast mehr Output auf eine geleistete Stunde Arbeit. Mhm. Da ist übrigens Deutschland im internationalen Vergleich ziemlich gut, sehr gut da. Das heißt, wir arbeiten zwar weniger, aber unsere Leistungshöhe, also unser Produkt, ne? Inlandsprodukt pro Kopf und so weiter. Das heißt, das müssen wir fördern. Das wird, viele Arbeitsprozessschritte werden durch künstliche Intelligenz und so weiter, Automatisierung immer weiter sowieso ersetzt. Das heißt aber nicht, dass der Wohlstand verloren geht, sondern ganz im Gegenteil. Das kann eine Chance für den Wohlstand sein. Das müssen wir fördern und zulassen. Wie fördert und zulässt man, lässt man Wirtschaftswachstum zu, indem man Unternehmen den Rahmen gibt, das zu tun?
Okay.
Also, das ist gar, also, am Ende ist der Kapitalismus das System, das am erfolgreichsten war, geschichtlich gesehen so. Und das heißt, da müssen wir einfach fördern, da müssen wir am Ball bleiben. Deutschland war bis jetzt gesegnet durch den Mittelstand, durch unsere Automobilindustrie. Wir sind drittgrößte Wirtschaftsmacht, muss man immer noch so sagen.
Krass, ja.
Weltweit.
Ja, ist so.
Gut, da hat uns der Japaner und Yen ein bisschen geholfen, aber... Ne? Das heißt, das ist das Erste. Das heißt, es gibt eine Chance, das zu tun, indem einfach wir den Unternehmen die Möglichkeit geben, zu wachsen und kompetitiv zu sein weltweit. Denn was die Grundlagenforschung angeht, also Fusionsreaktor, ne, sprich und so weiter, da sind wir ja führend. Ja? Also, und wir haben ja die Universitäten, die genau dieses Know-how noch haben. Das heißt, das sollten wir fördern, zulassen. Steuern müssen runter, finde ich, um genau dieses Wachstum zu treiben, dass auch Lohnkosten bezahlbar bleiben. Und dann gibt es daraus Spiraleffekte und so weiter, Überlappungseffekte, Netzwerkeffekte, die dann Wohlstand erzeugen und wo dann natürlich auch die Löhne wachsen können. So, was man natürlich beachten muss, und das ist auch richtig so, dass wir nicht in amerikanische Verhältnisse kommen, wo es keine gesetzliche Krankenversicherung mehr gibt, irgendwie keine Psychiatrien, die Leute irgendwie, ne, wo Leute dann einfach rumlaufen auf der Straße und vor sich hin vegetieren. Da müssen wir aufpassen. Aber ich glaube, das ist nicht unser Problem.
Nee.
Da haben wir ein System.
Genau.
Ein tolles.
Genau.
Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir Wirtschaftswachstum zulassen. Und ich bin ja immer durch meine Autos und so, denkt man ja, also ich bin so ein Grünhasser und so und ich finde Ökostrom und was. Ist ja gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich finde es ehrlich gesagt eine massiv coole Nummer, die sich Deutschland da erlaubt hat, auf dem eigentlich hohen Wohlstandsniveau zu sagen, wisst ihr was, jetzt schmeißen wir mal alle Heizung raus und machen mal alles auf Solar.
Ja.
Ich habe mich da auch so krass drüber aufgeregt. Jeder Fortschritt ist unbequem. Das ist so. Und wir sollten aber trotzdem diesen Fortschritt zulassen. Und natürlich war das nicht alles perfekt. Und ich bin auch wirklich kein grünen Wähler tatsächlich. Aber ich fand's dann doch irgendwie mutig und cool, das zu tun. Weißt du, weil wir jetzt so einen Wissensvorsprung wieder haben, einfach dadurch, dass wir wissen, ey, okay, cool, das funktioniert anscheinend.
Ja, aber kommt es nicht daher, dass du dir das locker leisten kannst?
Ja, fair enough. Ja, das ist ein Totschlagargument. Ich sag auch nicht, dass man es sozusagen knüppeln sollte, sagen muss, ey, ihr müsst das jetzt alles sofort, und wenn ihr es leisten könnt. Aber da gibt's ja Fördermaßnahmen und so. Klar muss es leistbar sein, auch für Vermieter. Ich bin ja auch Vermieter. Ich bin übrigens auch wirklich ein fairer Vermieter, glaube ich. Also genau, bei mir gab es, glaube ich, gar keine Mieterhöhung in den letzten Jahren bei meinen Wohnhäusern. Genau, aber also ich glaube, wir machen einige Sachen recht gut. Das fühlt sich nur ein bisschen unbequem an. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, rein statistisch gesehen, wenn man sich unsere BIP-Kurve die letzten 10 Jahre anguckt, die geht nur nach oben. Mhm. Wir haben ein mega Wachstum gehabt. Jetzt haben wir eine kleine Delle und alle regen sich drüber und alle denken, oh Gott, jetzt ist für alles für immer verloren.
Ja, gut,
so ist halt auch nicht. Also die Deutschen neigen ja zum sozusagen negativen Denken. Und das ist ein tolles Land, ey. Also,
mega.
Was für eine Toleranz in diesem
Auf
Land herrscht.
Auf jeden Fall, ja.
Jeder darf auch irgendwie sein und machen, was er will. Ja. Und diese Redefreiheit, und das ist meines Erachtens, das müssen wir wirklich verteidigen jetzt und nicht in irgendwelche Außenmeinungen und Radikalmeinungen abdriften, weil das ja so schön einfach immer ist, weißt du? Es ist, das Leben ist komplex und gerade diese Vielfalt wird uns über einen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren so viel bringen, so viel Stärke auch bringen.
Findest du, dass die Deutschen vielleicht ein bisschen undankbar sind?
Nee, ich glaube, wenn man...
Was heißt die Deutschen, die Bevölkerung hier?
Nein, ich glaube einfach, wenn es einem lange, lange gut ging und es dann mal kurz nicht so gut geht, dann verstehe ich schon, dass man dann sich beschwert oder die Sachen sich ändern. Aber ich glaube, wir oder viele, nicht alle, um Gottes Willen. Mhm. Ich glaube, viele weinen mit Sektglas in der Hand.
Okay.
Also, und ich merke das auch immer wieder, wenn ich in anderen Ländern bin, und da müssen wir nicht weit fahren. Geh nach Frankreich, in so ein Dorf.
Ja,
so.
Ja klar.
Guck dir die Straßen an.
Ja, absolut, so. Da hast du recht. Ja,
ne? Ich bin ein großer Deutschland-Fan, muss ich echt sagen.
Ich persönlich auch. Ja. Wir kommen zu Ende. Vielen, vielen Dank, Nikita. Aber bevor wir zu Ende kommen, habe ich so ein paar Fragen an dich, die du bitte ohne Überlegen und ohne naja hin und her bam, bam antwortest.
Okay, also so aus dem Bauch heraus.
Ja, genau, sofort. Cool. Zack, zack. Bist du eher ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch?
Bauch.
Bauch. Ja. BMW oder Mercedes?
BMW.
Porsche oder Ferrari?
Porsche.
Fliegen oder Boot fahren?
Fliegen.
Rewe oder Edeka?
Gibt es einen Unterschied? Edeka.
Edeka. Gehst du eigentlich noch selber einkaufen?
Ey, klar, jeden Tag. Das ist ein
Blödsinn. Pizza oder Pasta?
Pasta.
Pasta. Der kam richtig schnell. Berlin oder Hamburg?
Berlin.
Ey, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Hör doch auf.
Das kann doch nicht sein. Echt jetzt?
Na aber klar.
Hast du mal woanders gelebt? Hast du irgendwann mal woanders gelebt?
Ja, aber ganz selbst. Ich bin in Laos groß geworden.
Ach so.
Ja.
Ach so, okay.
Ich habe in Südafrika schon gelebt, ja.
Ach so, okay. Kannst du surfen und so weiter?
Nö.
Also so.
Ich hab's mal versucht.
Okay. Gibt es irgendwas, was du nicht versucht hast? Hast du mal versucht, Surfbretter zu verkaufen?
Nein. Nö.
Nein. Aber trotzdem, es hat viel, viel Spaß gemacht. Es war mega interessant, finde ich, zu hören, wie du das Ganze siehst. Und einer, der von 0 auf 100 alles aufgebaut hat. Und man sagt ja immer, nach oben hinkommen, es ist mühsam, es ist schwierig, es ist Fleiß, es gehört alles dazu, Ehrlichkeit. Mhm. Aber sich da oben über Jahrzehnte zu halten, ist das Schwierigste.
Das ist das Schwierigste, ja.
Und das,
ich sofort recht.
Und ich würde sagen, damit hören wir auf. Vielen, vielen Dank.
Damit.
Jetzt gehen wir aber noch einen Espresso trinken.
So sieht's aus. Geht ja auf dich?
Ja.